Ich bin so glücklich, wie herrlich ist das. Wir müssen wieder liebste Menschen auf dieser Erde durchgehen. Aber das Problem war, ist, stimmt nicht. Auch ich habe Tage, wo ich einfach denke, oh mein Gott. Ja, also es ist etwas eingedrungen, wo du merkst, du bist nicht daran glücklich, egal wie schön du es dir auch machst. Und die Bibel sagt in Römer 8, selbst die Schöpfung, die ganze Schöpfung, die seufzt nach Erlösung. Ja, wir sehen, wie die Schöpfung oft ausbricht, Vulkane, Erdbeben, Tornados. Und die Bibel sagt, die Schöpfung, sie seufzt nach Erlösung. Darf ich dich mal fragen, wie oft seufzt du nach Erlösung in deinem Leben, in der Arbeit, in deinem Alter, in der Rente, mit deinen Gebrechen? Es ist einfach eine Tatsache, dass wir in dieser Welt viele Gebrechen haben, oft seufzen. Ich habe jetzt gerade eine Reportage, ich gucke gerne Reportagen an, im Fernsehen, da war eine Reportage über die gefährlichsten oder die härtesten Gefängnisse dieser Welt. Und ich habe zwei Reportagen angeguckt, das eine war in Amerika, ein hartes Gefängnis. Naja, also im Vergleich zum zweiten Gefängnis war das ja fast noch Urlaub. Und wenn man mal die deutschen Gefängnisse ansieht, oh, das ist ja ein Geschenk, gell? Also Amerika war schon hart, gerade die Wärter dort, die waren sehr streng mit den Leuten. Aber in Madagaskar das Gefängnis, wenn du da reinkommst, da hast du eine Katastrophe. Madagaskar ist eines der ärmsten Länder. Die schlafen da in Zellen zu 300 Leuten, die können sich nicht umdrehen. Da gibt es immer ein Signal, wenn sie sich umdrehen sollen, da laufen Kakerlaken rum, die haben Hygienestandards, die sind Katastrophe. Die Leute, die seufzen da drinnen auf Erlösung, bis sie rauskommen endlich, auch vor den Wärtern. Die haben Treiber, wisst ihr, als die Kameras da drin waren, da war alles gut, aber die Leute haben dann gesagt, wenn die Kameras aus sind, die Wärter, die behandeln uns wie der letzte Dreck. Das heißt, da gibt es Treiber. Und genau dasselbe haben wir hier in dieser Welt. Kennst du das Gefühl, immer getrieben zu sein in dieser Welt? Auch bei der Arbeit. Du hast jemanden, der dich ständig antreibt. Und das ist genau das, was die Bibel uns sagt, nämlich der Teufel, das gefallene Engelwesen, das gefallene ist, er ist der Fürst dieser Welt. Und er wird in der Bibel, in Jesaja, der Treiber genannt. Und vielleicht merkst du das in deinem Leben, du hast in dieser Welt eine Unruhe. Du bist immer am Laufen, du bist nie zufrieden. Es ist immer irgendetwas, was dich unglücklich macht. Die Bibel sagt, in diesem Kosmos, in dieser Welt gibt es einen Herrscher, das ist der Fürst der Dunkelheit. Die Bibel nennt ihn den Vater der Lüge. Das ist der Teufel und er regiert diese Welt. Er hat Vollmacht von Gott, dass er hier regieren darf. Die Bibel sagt auch, er ist der Vater der Lüge. Wisst ihr, hier hast du kein neutrales Umfeld mehr in dieser Welt. Ist nicht so schön, wie wir uns das vorstellen, sondern du wirst letztendlich an jeder Ecke auch angelogen. Und das ist das Ziel des Teufels. Er ist ein Vater der Lüge. Jeder, der zum Teufel gehört, und das ist letztendlich jeder, der nicht bekehrt ist, ist ein Kind des Teufels und ist somit auch ein Lügner. Und wenn du mal die Nachrichten anschaust und da mal hinten rum guckst, was sagen die eigentlich? Gerade in Bezug nur mal Beispiel auf Israel. Was wird über Israel gesagt? Ja, du merkst, wenn du die Wahrheit mal auf anderen Seiten anguckst, da kriegst du ein ganz anderes Bild. Also das heißt, du bist eigentlich überall angelogen. Das sind nur gottlosen Leuten. Und so hast du eben, jetzt sind wir, was ist diese Welt? Wir sehen einmal, wir haben einen Fürsten, der diese Welt regiert, der ist der Vater der Lüge und er versucht natürlich alles in dieser Welt, um Menschen wegzuziehen von Gott, dass sie nicht zum Glauben kommen. Wie macht er das? Durch ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Wir haben das, eine der schlimmsten Verführungen ist der Humanismus, der im 16., 17. Jahrhundert aufkam. Das prägt uns heute noch. Ja, du wirst heute auch geprägt, es gibt keine Wahrheit mehr, es gibt, alles ist letztendlich, alle Wege führen zu Gott. Das ist alles, wisst ihr, wo das herkommt? Das ist alles vom Teufel initiiert. Jede Religion, die es gibt auf dieser Welt, ist letztendlich eine Initiative des Teufels, dass Menschen verloren gehen und nicht zur Wahrheit kommen. Er sieht all diese Dinge in unserem Leben. Wisst ihr, gerade die Leute, die Jungen, gerade durch die Medien heute, hat der Teufel einen ungeheuren Einfluss, dich und mich und die Welt da draußen zu prägen. Schule, Universitäten kriegst du alles humanistisches Gedankengut. Ja, der Humanismus an sich ist ja nichts in dem Sinn schlecht. Wir wollen ja alle humanistisch sein, aber nicht nach diesem Gedankengebäude. Ja? Also wir wollen schon lieb und nett, das sagt ja die Bibel auch, aber nicht in diesem Gedankengebäude des Humanismus. Was ist mit dieser Welt? Wisst ihr, jetzt hast du einfach ein nüchternes Urteil. Wir könnten noch da ganz, ganz lange weiter gucken, was sagt die Bibel über diese Welt. Aber eins ist klar, die Bibel sagt über diesen Kosmos, über diese Gottlosigkeit, eines Tages wird dieser Kosmos gerichtet. Er steht unter dem Gericht dieser Welt. Wer mal ansehen möchte, was Gericht ist, der guckt in der Bibel Noah, Sodom und Gomorra, der guckt nach Ninive. Man muss sagen, wenn Gott diese Welt nicht richtet, heute im 21. Jahrhundert, oder wenn das Gericht dann übergeht, naja, dann muss er sich bei Sodom und Gomorra entschuldigen. Was wir heute haben in dieser Welt, ist eine Katastrophe. Jetzt frage ich euch einfach mal, das war jetzt mal ein Schnelldurchlauf durch diese Welt. Verflucht ist der Erdboden, sagt die Bibel. Der Fürst dieser Welt ist der Teufel. Er hat Einfluss, er verführt, er lügt, er bringt die Gläubigen weg. Ist es jetzt immer noch so schön? Nicht so wirklich. Ja, und wenn man es ganz nüchtern von der Bibel betrachtet, da könntest du verzweifeln. Du könntest sagen, ja, macht es dann überhaupt noch Sinn, auf dieser Erde zu leben, beim Leben, bei all den Bedrängnissen, die wir haben, bei den Streitereien, die wir haben, bei den Herausforderungen, die wir haben. Ja, es macht absolut Sinn, auf dieser Welt noch zu leben. Und dazu möchte ich uns Johannes 1, Vers 4 lesen. Denn jetzt kommt, wisst ihr, es ist jetzt alles keine Theorie, das, was wir jetzt gerade im Kurzdurchlauf gelesen haben. Das ist einfach ein Fakt. Und wenn du nüchtern durch diese Welt gehst, ist es Fakt. Und es wird nicht besser. Aber jetzt kommt ein wunderbares Wort in Johannes 1, Vers 4. Und wird über den Herrn Jesus gesprochen. Und da heißt es, in ihm, in Jesus, war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Das heißt, jetzt kommt in diese Finsternis, die wir haben. Finsternis ist in der Bibel immer ein Zeichen für Gottlosigkeit, für schlechte Sachen. Und jetzt kommt ein Licht in diese Welt. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das heißt, diese Welt mag kein Licht. Aber in Vers 14, in 12 heißt es, alle aber, die ihn aufnehmen, machen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Jetzt hast du in dieser Welt, die dich bedrückt von allen Seiten, sei es mit Krankheit, in der Arbeit, in Streit, in all dem, was es gibt, auf einmal wie eine Wüste, eine Oase. Ja, die ist allein in diesem Wüste. Wüste ist immer ein Bild für einen Fluch. Und jetzt hast du eine Wasserquelle, eine Oase. Da kannst du und ich hingehen. Der Herr Jesus ist gekommen. Und als er seinen Dienst angefangen hat und angefangen hat zu lehren, da hat er etwas Wunderbares gesagt. Er sagt, mein Reich ist nicht der Kosmos, ist nicht diese verfluchte Welt, sondern er sagt zu seinen Jüngern, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern ich bin vom Vater ausgegangen, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, können wir uns gar nicht vorstellen. Paulus hatte mal diesen Einblick in den dritten Himmel, in dieses Paradies. Er sagt, ich bin von da gekommen, von dort, vom Ort, den ihr euch nicht vorstellen könnt, auf diese Erde und verkündige euch, es gibt Hoffnung. Hoffnung in dieser Welt. Und jetzt sagt er etwas Gewaltiges. In all den Bedrängnissen, Not, Anfechtungen, er sagt in Johannes 14, euer Herz, die ihr an mich glaubt, erschreckt nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Hause meines Vaters, das ist nicht der Kosmos, sind viele Wohnungen. Und dann sagt er, eines Tages werde ich euch zu mir nehmen, da wo ich bin. Und wisst ihr, wo das ist? Das ist das neue Jerusalem. Das ist da, wo es kein Leid, kein Geschrei und keine Tränen mehr gibt. Er sagt, hier in dieser Welt, sagt der Herr Jesus ganz klar, habt ihr Bedrängnis. Aber jetzt sagt er, ich habe die Welt überwunden. Entschuldigung, ist das keine wunderbare Hoffnung, dass du einen Angelhaken hast oder einen Haken hast? Also den du greifen kannst und der dir Rettung bringt. Das heißt, es gibt eine Oase in dieser Welt, in deiner Anfechtung, in deine Nöte, in deine Krankheiten. Und jetzt sagt er zu seinen Jüngern, die glauben an Jesus Christus, die ihm nachfolgen, ihr, wenn ihr an mich glaubt, ihr seid nicht mehr von dieser Welt. Du gehörst nicht mehr zu diesem Kosmos. Das ist etwas Gewaltiges. Wisst ihr, das ist natürlich schwer zu glauben. Ich stehe immer noch hier mit meinen Beinen auf diesem verfluchten Erdboden. Wisst ihr, ich bete wirklich, dass der Herr Jesus bald kommt und dass er mich zu sich nimmt. Aber macht er nur nicht. Ja. Aber er wird es tun. Aber so lange habe ich hier eine Hoffnung. Er sagt, eines Tages ist das alles vorbei. Aber du selbst, du bist schon in himmlische Örter versetzt. Und das ist eine wunderbare Wahrheit für dich und mich heute Abend, wenn wir wieder in dieser Woche rausgehen mit all den Anfechtungen, die wir haben. Wisst ihr, wir leben als wahre, wiedergeborene Gläubige, sind wir versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er sagt, wir haben ein Bürgerrecht, das im Himmel ist. Du gehörst nicht mehr zu dieser Erde. Wisst ihr, als ich in Thailand war, lange Zeit, es war wunderbar, war wirklich schön, aber mein Bürgerrecht war immer noch in Deutschland. Ja? Dazu habe ich gehört. Und so ist es bei uns. Wenn du zum Herrn Jesus gehörst, du bist immer noch hier. Aber deine Hoffnung und dein Inneres ist schon beim Herrn Jesus. Die Bibel sagt man, wir haben es auch vorhin gelesen, wir sind Fremdlinge. Das heißt, Bürger ohne Bürgerrecht hier auf dieser Erde. Das ist etwas Gewaltiges. Und jetzt frage ich euch mal, ja, was macht ein Fremdling, der ohne Bürgerrecht ist hier auf der Erde? Wie verhält er sich? Er macht dasselbe wie ein Fremdarbeiter. Kennt ihr? Also in Polen kommen manchmal hier nach Deutschland, die schuften sich hier für wenig Geld im Schweiß des Angesichts, im wortwörtlich. Wisst ihr, die schuften hier, aber weißt du, was sie machen? Die bringen ihr Geld mit nach Hause. Die geben das nur hier aus, so wie wir einzigen können, aber sie bauen ihr Reich in Polen, so gut sie können. Das macht ein Gläubiger hier auf dieser Erde genauso. Du lebst hier, aber du investierst alles, was du hast, in das Bürgerrecht im Himmel. Denn da bist du letztendlich zu Hause. Das heißt, du zahlst deine Rente im Grunde genommen dort oben ein. Was sagt der Herr Jesus? Sammelt euch die Schätze hier auf Erden, macht euch keine Sorgen. Der Vater sorgt für euch, jedes Haar ist gezählt. Mein Bürgerrecht ist nicht mehr hier, es ist im Himmel. Das heißt für mich auch ganz einfach, jetzt habe ich einen König im Himmel, der für mich sorgt. Ich unterstelle mich seine Gebote, nicht mehr diesem Kosmos. Wisst ihr, und dann habe ich auf einmal eine Hoffnung in meinem Herzen. Ob es besser wird hier auf Erden, weiß ich nicht. Aber mein Herz, wenn ich mein Herz zum Herrn Jesus erhebe, dann wird auf einmal Licht in meinem kleinen Glaubensleben. Er ist dein König und nicht mehr der Fürst dieser Welt. Denn das soll uns heute ganz viel Hoffnung geben. Wenn ihr mal 1. Mose 1 lest, nur am Rande, die Schöpfungsgeschichte, was macht Gott? Er scheidet, der Geist Gottes schwebt über die Wasser. Wasser ist in der Bildsprache ein Bild für die Völker. Das heißt, der Geist Gottes schwebt heute über die Völker. Er wirkt an uns. Und dann scheidet er das Licht von der Finsternis. Wisst ihr, wenn du jetzt Jesus Christus kennst, dann bist du im Bereich des Lichtes und nicht mehr der Finsternis. Ja, Geschwister, das ist schon was Gewaltiges, oder? Das ist wirklich etwas, das mir Trost bringt in all dem. Was heißt das jetzt für uns? Wir kommen gleich zum Praxisteil, aber was heißt das jetzt auch für uns, für die Gemeinde? Wisst ihr, wir haben uns heute hier versammelt. Und wenn du wirklich wiedergeboren bist, dann gehörst du zum Leib Christi hier in der Ortsversammlung, in der Gemeinde. Hat es jetzt Auswirkungen auf uns? Wir sind ja immer noch in der Welt. Gemeinde heißt griechisch Ekklesia, heißt die Herausgerufenen. Wunderbar, wir sind Herausgerufene. Ja, was ist jetzt unser Programm für diese Welt als Gemeinde? Ist eigentlich ganz einfach. Unser Auftrag für diese Gemeinde, die wir jetzt eine Hoffnung haben, die die Welt da draußen nicht hat, ist einmal, wir evangelisieren diese Welt, wir bringen die Hoffnung nach draußen. Wir wollen, dass Menschen gerettet werden. Und das andere ist, das Verhältnis innerlich zu uns, ich einmal, wir leben jetzt nach den Regeln des Königs. Luca, darf ich unterbrechen kurz? Nein. Wir leben jetzt nach den Regeln des Königs. Und wisst ihr, was der wunderbare Auftrag für uns ist? Wir bauen jetzt die Tore in der Gemeinde. Was sind die Tore? Wir haben es am Mittwoch in der Bibellehre gehabt. Das Tor ist da, wo Menschen reinkommen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Wir wollen die Tore wieder aufbauen. Wir wollen, dass Menschen ins wahre Jerusalem kommen. Das findest du heute nicht mehr. Heute hast du Kirchen, die verleugnen der Herr Jesus. Welches Tor denn in der Bibel? Der Herr Jesus. Es gibt nur ein Tor, da kommen Menschen in den Himmel. Was wollen wir als Gemeinde? Dass Menschen in den Himmel kommen. Deswegen bauen wir wieder die Tore. Und wisst ihr, wie wir die Tore bauen? Indem wir das Wort Gottes verkündigen. Denn dann kommen Menschen zum Glauben. Und das Zweite, was wir Gemeinde machen, muss einmal, der Herr Jesus ist im Zentrum, wir verkündigen das Wort, dass Menschen zum Glauben kommen und wir bauen die Mauern wieder auf. Haben wir am Mittwoch auch gehört in der Bibellehre. Das heißt, wir brauchen einen gewissen Schutz. Da tut dich vielleicht auch Gott einsetzen. Du, jeder ist ein Stein am Bau, jeder nach seiner Gabe, dass wir gucken, dass wir die Mauern wieder hochziehen, dass wir von außen den Einfluss, schlechten Einfluss nicht bekommen. Das ist eigentlich ganz einfach. Das ist das Programm für diese Gemeinde. Jetzt habe ich gerade gesagt, der Erdboden ist verflucht, die Welt ist verflucht. Der Teufel ist der Vater dieser Welt. Entschuldigung, dürfen wir als Gemeinde da noch Anleihen bei der Welt machen? Nö. Wir haben nur eins zu tun. Herr Jesus, was möchtest du für diese Gemeinde? Wir gucken in dem Wort Gottes und das tun wir. Und alles, was er nicht sagt, tun wir nicht. Das ist unsere Aufgabe. Und wisst ihr was? Dann haben wir hier einen Ort, wo Menschen zur Ruhe kommen. Letzter Teil, die Praxis. Was heißt es jetzt für mich und dich? Wie verhalte ich mich jetzt in dieser Welt? Wir haben gesehen, verfluchte Welt, Vater ist der Teufel, er versucht uns abzubringen, aber unsere Hoffnung ist der Herr Jesus, er hat uns errettet. Was heißt das jetzt für mich ganz praktisch in meinem Alltag? Das Erste sagt uns die Bibel ganz klar, der Paulus sagt mal, als Gläubiger gebrauchen wir die Welt, als gebrauchen wir sie. Was heißt es? Wir gebrauchen die Welt, als gebrauchen wir sie nicht. Das heißt ganz einfach, dass du und ich als Bürger dieser Welt uns ganz normal verhalten. Ich gehe immer noch in Urlaub, also wer sich leisten kann und wer es möchte, der geht immer noch ganz normal in den Urlaub. Das heißt nicht, weil ich jetzt glaube, ich darf keine Freuden mehr im Leben haben. Ich gehe in Urlaub, ganz normal. Aber ich mache keinen Götze draus. Ja, mein Ziel auf dieser Welt ist nicht, ich jag auf den nächsten Urlaub hin, damit ich Befriedigung habe und Ruhe. Meine Ruhe ist doch der Herr Jesus. Aber ich gehe ganz normal in den Urlaub, wenn es mir jemand schenkt, wenn es Gott mir schenkt. Darf ich jetzt kein Auto mehr fahren? Ist das zu weltlich? Soll man lieber auf Kutschen umsteigen, das die Amisch machen? Nö, ich darf ein Auto fahren. Wer möchte auch ein Audi? Nein. Naja, aber wisst ihr, na klar darf man Auto fahren, aber ich mache kein Götze draus. Ja, das ist für mich ein Fortbewegungsmittel. Ganz normal. Wisst ihr, zu mir kommen Leute und fragen, darf ich als Gläubiger noch ein Handy haben? Entschuldigung, wenn du dir Pornos anguckst oder sowas, dann schmeiß es weg, dann lieber nicht. Aber du kannst doch ganz normal umgehen damit, ist kein Problem. So gilt es mit dem Internet, so gilt es mit dem Fernsehen. Ich muss mich nicht auf irgendeine komische Weise absondern, sondern ich gucke, Herr Jesus, was möchtest du? Kann ich so mitgehen? Und ich lebe ganz normal in dieser Welt. Kleider, Absonderung heißt nicht, ich brauche einen Rock bis zum Knöchel. Überhaupt nicht. Aber ich kleide mir einfach schicklich, sodass ich kein Anstoß bin. Ganz normal verhalte ich mich in der Welt. Aber ich habe ein Ziel und das ist im Himmel und nicht mehr hier. Der Jesus sagt in Jakobus 4,4, er sagt, die Freundschaft zur Welt ist Feindschaft zu Gott, sagt der Jakobus. Und hier steht das Wort für brüderliche Liebe, Phileo. Wisst ihr, was brüderliche Liebe ist? Also als ich früher noch Kollegen hatten aus der Welt, wisst ihr, da waren so eine Bruderschaft. Die haben nur Unsinn gemacht. Wisst ihr, aber als Brüder sind wir füreinander eingestanden. Ich als Gläubiger stehe nicht mehr für diese Welt ein, für diesen Zeitgeist. Stehe ich nicht mehr ein. Ich habe einen anderen Herrn, der mir etwas anderes vorgibt. Ich bin der Welt gekreuzigt, den Grundsätzen dieser Welt. Ich höre auf eine andere Stimme. Ich stelle Jesus, was möchte er? Und deswegen ist meine Frage und deine Frage ganz praktisch, auch wieder für diese Woche, wenn du jetzt wieder in diese Welt hinausgehst und fragst, wie kann ich den Herrn in dieser Welt am meisten ehren? Herr, was willst du, dass ich tue? Ich muss den Willen Gottes ergründen für mein Leben. Und wisst ihr, wo ich den finde, den Willen Gottes? Im geschriebenen Wort Gottes. Herr Jesus, zeig du mir, was ich tun soll, was ich lassen soll, dann bin ich auf der sicheren Seite. Eins, was er sagt, und das ist der Wille Gottes, wir sollen uns von dieser Welt unbefleckt halten. Unbefleckt. Wisst ihr, was befleckt ist? Ich bin der Spezialist in Befleckungen. Deswegen nehme ich mir zum Predigen als jetzt ein zweites Hemd mit und eine zweite Hose. Ja, das ist nämlich sehr unangenehm, wenn du vor dem Predigtermin was essen tust und auf einmal befleckst ein weißes Hemd. Geschehe wieder in Ruhe, rede ich, ziehe mir einen Kaffee, was passiert über den Hosen, aber ich habe gelernt. Befleckung ist etwas, ist nicht schön, da gucken die Leute drauf und sie werden abgelenkt. Und so ist es mit uns, Geschwister. Ich benutze die Dinge normal, aber da, wo sie mich zur Befleckung abführe von Gott, dann nehme ich sie einfach weg. Ja, im normalen Menschenverstand, den ich erneuere durch das Wort Gottes. Das heißt auch für mich, und ich komme zum Ende, für mich oder als Gemeinde möchte ich noch eine Bibelstelle lesen, ich habe sehr wenig gelesen heute, aber Offenbarung 18,4, wisst ihr, das ist etwas, das wollen die Gläubigen auch nicht so gern hören, aber es gehört einfach dazu, weil es nicht der böse Pastor sagt, sondern das Wort Gottes. Es geht darum, wir sollen uns nicht mit der Welt beflecken, aber in Offenbarung 18, da geht es um die Hure Babylon. Und die Hure Babylon ist letztendlich dieses religiöse System, beziehungsweise das gottlose System. Und da sagt Gott zu dir und mir, das brauche ich nicht beten, ob das Gottes Wille ist, das steht da offenbar, das sagt, geht hinaus aus ihr mein Volk, damit ihr nicht ihre Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Das heißt, wir leben heute, und das ist das Ziel auch der Endzeit vom Teufel, dass wir eine Religionsvermischung haben, wo alles letztendlich ein Einheitsbrei wird. Und Gott sagt ganz klar, für die Endzeit, wenn ihr in Gefahr kommt, stehen wir jetzt nicht drin, aber wir müssen wachsam sein, wenn ihr in die Gefahr kommt, in diesen Einheitsbrei zu geraten, dann kennt die Bibel nur eins, geht hinaus aus ihr und sondert euch ab, denn sonst, was sagt er, werdet ihr der Plage teilhaft. Und ich möchte keiner Plage teilhaftig werden. Also das gehört letztendlich, sich in gesunder Art und Weise von der Welt abzusondern. Was mache ich ganz praktisch? Ich laufe jetzt durch diese Welt, der Erdboden ist verflucht. Was sagt der Herr Jesus in Johannes 13? Petrus geht einmal zu ihm hin, beziehungsweise der Herr Jesus sagt, Petrus, ich muss mich waschen. Petrus sagt, wenn du mich waschen musst, dann wasch meinen ganzen Körper, meinen ganzen Leib. Dann sagt der Herr Jesus, du bist schon gewaschen. Aber deine Füße, die muss ich weiterhin waschen. Was meint er damit? Er sagt, Bildersprache, Petrus, du bist schon ein wiedergeborener Christ. Wobei er noch nicht wiedergeboren war im Sinne des Neuen Testamentes. Da kam er in Apostelgeschichte 2. Aber du bist schon rein. Aber ein Bild für uns, wenn du schon rein bist, du brauchst keine zweite Bekehrung. Aber du musst dich täglich reinigen. Weil die Füße, mit denen du den Erdboden betrittst, der verflucht ist, die brauchen tägliche Reinigung. Und 1. Johannes 1 sagt, wenn ihr eure Sünden bekennt, ist er treu und gerecht, dann tut er euch den Dreck wegwaschen. Ich sage es mal mit meinen Worten. Der Stein und mein Programm. Bis wir beim Herrn Jesus sind, tägliche Reinigung, tägliche Buße, weil wir beflecken uns immer wieder in dieser Welt. Kommst du nicht drum rum. Aber das ist unser Auftrag. Und dann letztendlich, und jetzt komme ich wirklich zum Schluss, trachtet nach den himmlischen Örtern, so wie wir es in der Lesung gehört haben. Geschwister, wir haben eine Hoffnung, über all diese Anfechtungen, über all die Arbeit, die uns beschwert, hinaus. Wir haben Bürgerrecht im Himmel. Und da werden wir eines Tages unsere Angehörigen wiedersehen. Ja, wir werden Leute, wie freut euch drauf. Ich freue mich, wenn ich den Paulus und den Petrus wiedersehe eines Tages. Wiedersehen. Wenn ich ihn zum ersten Mal wiedersehe. Nein. Ja, ich freue mich drauf. Und dann, Herr Jesus, von Angesicht zu Angesicht, wisst ihr. Und dann versteht man ein bisschen so auch die Gläubigen und Paulus, wenn er sagt, das Sterben ist für mich ein Gewinn. Ja. Aber solange ich hier bin, tue ich meinen Dienst. Und wenn er Gnade schenkt, dann ruft er mich an. Und dann habe ich Herrlichkeit. Wir wollen es machen wie Mose, der sagte, er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Lasst uns, bis wir zum Herrn Jesus kommen, so leben, als sähen wir ihn jetzt schon. Das ist Glaube, Geschwister, nichts anderes. Eine feste Zuversicht auf Dinge, die man jetzt noch nicht sieht. Und das wünsche ich uns in dieser Welt. Jetzt ist meine Stimme kaputt. Ich will noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir eine Hoffnung haben über diese Welt hinaus. Herr, du sagst uns ganz nüchtern, dass der Kosmos hier, diese Welt, verflucht ist. Herr. Und auch wenn wir immer wieder schöne Dinge sehen auf dieser Welt, wollen wir es noch ganz nüchtern sehen und sagen, Herr, wir hoffen auf ein Himmelreich, auf ein Bürgerrecht, das wir haben, Herr, das so viel größer ist als das, was wir hier sehen. So lass uns auch danach leben, Herr. Lass uns Hoffnung schöpfen in all unserer Bedrängnis. Und dich vor Augen haben, Herr, dass wir dich eines Tages sehen, du der Anfänger und Vollender des Glaubens, dass wir so lange, bis es geschehen ist, dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Bewahre und behüte uns und gib uns Kraft da, wo wir straucheln. Wir loben und preisen dich für diese Hoffnung.
Wir singen 429, die drei Strophen, lass mir das Ziel vor Augen bleiben.